Manchmal im Sitzen geschlafen, im Sommer auf einem harten Holzstuhl, während seiner Mittagspause in der Barüner Sägemühle, wenn die Sonne auf die in Papier gewickelten Wurstscheiben auf seinem Knie und seine Thermoskanne mit Tee brannte. Stefan und Lev konnten beide ausgestreckt auf einem Heuhaufen oder einem Moosteppich im Wald schlafen. Häufig hatte Lev auf einem Flickenteppich neben dem Bett seiner Tochter geschlafen, wenn sie krank war oder sich fürchtete. Und als seine Frau Marina im Sterben lag, hatte er 5 Nächte lang zwischen Marinas Krankenhausbett und einem Vorhang mit rosa und lilafarbenen Gänseblümchen geschlafen, auf einem Stück Linoleum, nicht breiter als sein ausgestreckter Arm. Und der Schlaf war auf eine verwirrende Weise gekommen und gegangen und hatte seltsame Bilder in Levs Gehirn gemalt, die nie ganz verschwunden waren. Gegen Abend, nach dem 2. Tanken, wickelte die leberfleckige Frau ein hart gekochtes Ei aus. Sie pellte es schweigend. Der Eigeruch erinnerte Lev an den schwefligen Frühling in Jor, wohin er mit Marina gefahren war, für den Fall, dass die Natur heilen könnte, was der Mensch endgültig aufgegeben hatte. Marina hatte ihren Körper gehorsam in das schaumige Wasser getaucht, hatte dagelegen und beobachtet, wie die Störchen in ihr hohes Nest zurückkehrte und zu Lev gesagt, »Wenn wir doch Störche wären.« »Warum sagst du das?« hatte Lev gefragt. »Weil man nie Störche sterben sieht. Es ist, als stürben sie nicht. Wenn wir doch Störche wären.« Auf den Knien der Frau war eine saubere Baumwollserviette ausgebreitet, und mit ihren weißen Händen strich sie sie glatt und packte Roggenbrot und etwas Salz aus. »Ich heiße Lev«, sagte Lev. »Ich heiße Lydia«, sagte die Frau, und sie schüttelten einander die Hand. Lev hielt in seiner noch das zusammengeknüllte Taschentuch, und Lydias war ganz rau vom Salz und roch nach Ei. Und dann fragte Lev, »Was haben Sie in England vor?« Und Lydia sagte, »Ich habe ein paar Vorstellungsgespräche für eine Stelle als Übersetzerin.« »Das klingt vielversprechend.«
»Hoffentlich. Ich habe an der Schule 237 in Jabel Englisch unterrichtet, deshalb spreche ich es fließend.«
Lev schaute Lydia an. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, wie sie vor einer Klasse stand und Wörter an die Tafel schrieb. Er sagte, »Aber wieso verlassen Sie dann unser Land, wenn Sie an der Schule 237 in Jabel eine gute Stelle hatten?«
»Ach«, sagte Lydia, »ich war den Blick aus meinem Fenster so leid. Jeden Tag, im Sommer wie im Winter, sah ich auf den Schulhof und den hohen Zaun und den Wohnblock dahinter, und ich fing an, mir auszumalen, dass ich das alles noch im Sterben sehen würde, und das wollte ich nicht. Sie verstehen sicher, was ich meine.«
Lev nahm seine Lederkappe ab und fuhr sich mit den Fingern durch sein dichtes, graues Haar. Er sah, wie Lydia sich für einen Moment zu ihm hindrehte und ihm sehr ernst in die Augen blickte. Er sagte, »Ja, das verstehe ich.« Dann schwiegen beide, während Lydia ihr hart gekochtes Ei aß. Sie kaute sehr leise. Als sie aufgegessen hatte, sagte Lev, »Mein Englisch ist gar nicht so schlecht. Ich habe in Barün Stunden genommen, aber mein Lehrer meinte, meine Betonung sei nicht besonders gut. Darf ich ein paar Wörter sagen und Sie sagen mir, ob ich sie korrekt ausspreche?«
»Ja, natürlich«, sagte Lydia.
Lev sagte auf Englisch, »Herrlich, Entschuldigung, ich bin legal. Wie viel kostet das bitte? Vielen Dank. Was können Sie für mich tun?«
»Was kann ich für Sie tun?«, verbesserte Lydia.
»Was kann ich für Sie tun?«, wiederholte Lev.
»Fahren Sie fort«, sagte Lydia.
»Storch«, sagte Lev. »Storchennest, Regen. Ich habe mich verirrt. Ich brauche einen Übersetzer. Bier und Bier.«
»Bier und Bier?«, sagte Lydia.
»Nein, nein, Sie meinen wohl Bye-bye, auf Wiedersehen.«
»Nein«, sagte Lev. »Bier und Bier, Familienpension, ziemlich billig.«
»Ach ja, richtig. B&B, die Frühstückspensionen.« Lev konnte jetzt sehen, wie es hinter dem Fenster immer dunkler wurde. Und er dachte daran, wie die Dunkelheit auf immer dieselbe Weise in sein Dorf gekommen war. Aus derselben Richtung, über dieselben Bäume, ob früh oder spät, ob im Sommer, Winter oder Frühling. Sein ganzes Leben lang. So wie dort in Aurora würde der Einbruch der Dunkelheit in Levs Herz für immer aussehen.
Und deshalb erzählte er Lydia, dass er aus Aurore komme, in der Barüner Sägemühle gearbeitet habe, bis die vor 2 Jahren schloss, und dass er seitdem überhaupt keine Arbeit mehr gefunden habe und seine Familie, seine Mutter, seine 5-jährige Tochter und er von dem Geld lebe, das seine Mutter mit dem Verkauf von Schmuck aus Blech verdiene.
»Oh«,
sagte Lydia, »wie erfinderisch, Schmuck aus Blech zu machen.«
»Ja, schon«, sagte Lev, »aber es reicht nicht.«
In seinem Stiefel steckte eine kleine Flasche Wodka. Er zog die Flasche heraus und nahm einen tiefen Schluck. Lydia aß weiter ihr Roggenbrot. Lev wischte sich den Mund mit dem roten Taschentuch ab und sah, dass sein Gesicht sich in der Fensterscheibe spiegelte. Er schaute weg. Seit Marinas Tod mochte er sein Spiegelbild nicht mehr, denn stets erblickte er darin nur seine Schuld, selbst noch am Leben zu sein.
»Warum hat die Sägemühle in Barün geschlossen?«, fragte Lydia.
»Ihnen gingen die Bäume aus«, sagte Lev.
»Wie furchtbar«, sagte Lydia. »Was können Sie denn sonst noch?«
Lev nahm einen weiteren Schluck. Jemand hatte ihm erzählt, in England sei der Wodka zu teuer zum Trinken. Immigranten würden ihren eigenen Alkohol aus Kartoffeln und Leitungswasser brauen. Und während Lev über diese fleißigen Immigranten nachsann, malte er sich aus, wie sie in einem großen Haus um ein Feuer im Kamin saßen, redeten und lachten, während draußen vor dem Fenster der Regen fiel und rote Busse vorbeifuhren und der Fernseher in einer Zimmerecke flimmerte. Er seufzte und sagte, »Ich werde jede Arbeit machen. Meine Tochter Maya braucht Kleidung, Schuhe, Bücher, Spielzeug, alles. England ist meine Hoffnung.« Gegen 10 Uhr wurden rote Decken an die Busreisenden verteilt. Einige schliefen da schon. Lydia packte ihre Essensreste weg, hüllte sich in die Decke, knipste über ihrem Kopf ein kleines helles Licht unter der Gepäckablage an und begann in einem vergilbten alten englischen Taschenbuch zu lesen. Lev sah, dass der Titel ihres Buchs »The Power and the Glory« lautete. Seit er den Wodka getrunken hatte, war sein Bedürfnis nach einer Zigarette ständig gewachsen. Und jetzt war es dringend. Er konnte die Gier in seiner Lunge und in seinem Blut fühlen, und seine Hände wurden unruhig, und er spürte ein Zittern in den Beinen. Wie lange dauerte es noch, bis sie wieder tanken mussten? Es konnten noch 4 oder 5 Stunden sein. Bis dahin würden alle im Bus schlafen, außer ihm und einem der beiden Fahrer. Sie allein würden eine einsame, ermüdende Nachtwache halten, der Fahrer angestrengt auf die Launen und Störungen der dunklen, vor ihm sich abspulenden Straße achtend, er selbst den Trost von Nikotin oder Vergessen ersehnend. Und beides vergeblich. Er beneidete Lydia, die in ihr englisches Buch versunken war. Lev wusste, dass er sich mit irgendetwas ablenken musste. Er hatte ein Buch mit Fabeln eingepackt. Unwahrscheinliche Geschichten, die er einmal geliebt hatte und die von Frauen handelten, die sich während nächtlicher Stunden in Vögel verwandelten und von einem Trupp wilder Eber, die ihre Jäger töteten und brieten. Aber Lev war zu aufgeregt, um solche fantastischen Sachen zu lesen. In seiner Verzweiflung zog er einen nagelneuen britischen 20-Pfund-Schein aus seiner Brieftasche, langte nach oben, knipste sein eigenes kleines Leselicht an und begann, den Schein zu untersuchen. Auf der einen Seite die vertrocknete Königin E-2R mit ihrem Diadem, das Gesicht grau auf violettem Grund, und auf der anderen ein Mann, irgendeine Persönlichkeit aus der Vergangenheit, mit einem dunklen, buschigen Schnurrbart, und über ihm ein Engel, der Trompete spielte, und aller Glanz des Engels fiel in senkrechten Strahlen auf ihn. »Die Engländer sind stolz auf die Geschichte ihres Landes«, hatte Lev in seinem Englischunterricht erfahren. »Vor allem, weil sie nie von einer fremden Macht unterworfen wurden. Nur ab und an dämmert ihnen, dass einige ihrer vergangenen Taten nicht gut waren.« Die auf dem Geldschein angegebenen Lebensdaten des Mannes lauteten 1857 bis 1934. Er sah aus wie ein Bankier. Aber was hatte er getan, um im 21. Jahrhundert auf einem 20-Pfund-Schein zu landen? Lev starrte auf sein entschlossenes Kinn, blickte, angestrengt blinzelnd, auf den unter dem Kragen hingekritzelten Namen, konnte ihn aber nicht lesen. Er dachte, dass dieser Mensch bestimmt nie ein anderes System als den Kapitalismus gekannt hatte. Er mochte die Namen Hitler und Stalin gehört haben, aber ohne sich zu fürchten.
Er hätte auch nichts zu befürchten gehabt, außer den Verlust von etwas Kapital, bei dem, was